Ich freue mich, hier zu sein. Und es ist ein wunderbares Thema, das ich heute vorbereitet habe. An Gottes Segen ist alles gelegen. Darum soll es heute Morgen gehen. Es ist ein Thema, das mir sehr viel bedeutet. Und ich hoffe, dass ein wenig von der Freude, die ich bei dem Thema erlebe, heute an euch übergeht oder ich weitergeben kann. Wir können da gerne im Anschluss an den Gottesdienst nochmal reden. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist so ein ganz bekannter Spruch, ja, so der alte Volksmund, der das sagt. Und ich finde, da steckt viel Weisheit und viel Wahrheit drin. Und wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt oder ein bisschen weitergeht, dann stellt sich eine Frage. Denn so schön ich diesen Spruch finde und so wahr ich ihn finde, es ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt beim Umgang mit dem Segen. Und es ist die große Frage, was machen wir eigentlich? Was bedeutet denn eigentlich Segen und warum ist er so wichtig? Und ich habe mir gedacht, das ist eine Frage, mit der habe ich mich sehr lange beschäftigt. Aber ich dachte, das ist auch eine gute Frage zum Einstieg. Und daher mal meine Frage an euch. Also ihr wisst ja, ne, wenn ich hier bin und predige, dann versuche ich euch mit reinzunehmen. Versucht ihr doch mal ganz kurz zu sagen, was ist denn der Segen? Und jetzt Achtung, ich meine jetzt nicht die Wirkung, ich meine nicht das, was wir so haben, so, ah, das ist ein guter Spruch oder das ist ein schönes Gefühl, sondern versucht mal kurz zu erklären, was ist denn der Segen?
Bei Jesus zu bleiben, er in uns und wir in ihm.
Aha.
Zuspruch von außen,
ja.
Dass Gott uns Gutes wünscht.
Aha. Haben wir noch weitere Wortmeldungen? Es ist gar nicht so einfach, wenn man mal so drüber nachdenkt, oder? Wenn ich jetzt fies wäre, ich halte darüber auch Seminare und dort habe ich etwas mehr Zeit. Und da mache ich dann immer als Aufgabe, ich drücke jedem Teilnehmer einen Zettel in die Hand und sage, ihr kennt doch diese alten Wörterbücher. Ja, und dann schlägt man das dann auf, so mit diesen Stichworten und dann steht dann Segen der. Und hinten dran steht so eine kurze Definition. Und ich frage dann immer so, seid mal so gut, schreibt mal auf den Zettel hier eine kurze Definition im Wörterbuch, was dann steht, wenn man das dann aufschlagt und nachschauen will, was ist denn der Segen. Und ich merke, es tun sich sehr viele Leute damit sehr schwer. Und das, ihr seid damit nicht alleine, es tun sich wirklich sehr viele Leute damit schwer. A, weil wir es kaum noch gewohnt sind, klare Definitionen zu haben. B, weil das Segen aber auch so ein Begriff ist, den wir als Christen sehr gerne benutzen. Er ist für uns irgendwie allgegenwärtig. Es ist ganz normal, dass wir über den Segen reden, aber ganz wenig eigentlich sagen können, was es ist. Wir versuchen uns immer so zu nähern, zu sagen, es ist wie oder es ist als ob. Aber so eine richtige Definition zu finden, das wird immer schwieriger. Und dadurch, das gilt nicht nur für den Segen übrigens, es gibt andere Worte des christlichen Glaubens, bei denen es ähnlich ist. Versucht mal zu erklären, was Gnade ist. Und wir kommen an denselben Punkt. Wir wissen alle, dass Gnade unglaublich wichtig für uns ist, aber es mal wirklich in so einem Satz zu sagen, was es tatsächlich bedeutet, das wird schwierig. Und das ist ein Grundthema der Theologie. Und zwar, es gibt einen Begriff dafür. Diese Worte nennen wir Containerbegriff. Containerbegriff deshalb, am Hafen sind oft diese großen Container, die verschifft werden. Und die werden dann immer auf riesigen Frachtschiffen über die Weltmeere gebracht und werden dann am Hafen abgeladen. Und dann stehen die so Meter hoch, stehen die da rum. Und diese Container draußen sind immer ganz toll. Und dann stehen irgendwelche Namen drauf von Logistikunternehmen. Man weiß aber nie, was sich da drin befindet. Wir sehen immer nur die äußere Hülle. Aber was sich drin verbirgt, sehen wir erst dann, wenn wir hingehen und die Tür aufmachen und einen Blick in den Container hineinwerfen. Das ist ein Containerbegriff und genauso ist es mit diesem Wort. Wir sehen diese äußere Hülle und wir benutzen den Begriff, aber was sich genau in dem Container befindet, in diesem Behälter, da müssen wir oft überlegen und an vielen Stellen ist es uns verloren gegangen. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Warum ist der Segen so ein Begriff? Und ihr seid in einer guten Gesellschaft. Es gibt einen neuzeitlichen Theologen, Klaus Westermann ist ein deutscher Theologe, 60er, 70er hatte der so seine Hochzeit und der hat sich mit dem Thema mal ganz intensiv auseinandergesetzt. Dem ist es nämlich auch schon aufgefallen, hat gesagt, hey, das Spannende eigentlich an der Sache ist, die Bedeutungslosigkeit des Segens für die Theologie zeigt sich am deutlichsten daran, dass es niemals einen theologischen Streit um das Verständnis des Segens gegeben hat. Und es klingt erstmal, ja, das klingt erstmal so ein bisschen banal, aber wer Theologen kennt, der weiß, dass das was Besonderes ist. Weil wir Theologen diskutieren unglaublich gern und wir diskutieren über alles. Und diskutieren ist kein Streiten, sondern wir lieben es, über Dinge zu diskutieren und unterschiedliche Standpunkte reinzubringen, Blickwinkel. Und Klaus Westermann hält deshalb besonders fest, dass es darüber noch nie einen Streit gab. In der gesamten Kirchengeschichte. Dass sich da noch nicht mal zwei Theologen gefunden haben, die gesagt haben, dieses Thema ist uns so wichtig, wir setzen uns mal zusammen und diskutieren dieses Thema, ist bemerkenswert. Das ist außergewöhnlich und so in dem Sinne noch nie da gewesen. Und Klaus Westermann sagt noch was ganz Spannendes. Er hält nämlich auch fest, obwohl dieses Thema so bedeutungslos ist, lebt der Segen von selbst aus eigener Kraft weiter. Er braucht dazu keine Theologen. Und das sage ich jetzt als Theologe, das trifft noch härter. Über 2000 Jahre Kirchengeschichte des christlichen Glaubens plus tausende Jahre jüdischen Glaubens davor. Ohne dass es Abhandlungen, ohne dass es Streitgespräche, ohne dass es Diskussionen gab. Und der Segen lebt bis heute. Er ist da, er ist präsent und in den meisten Gemeinden und Gottesdiensten gehört er zum Glaubensalltag dazu. Dem Segen wohnt etwas inne, das ihn am Leben hält, selbst wenn wir ihn missachten. Dem Segen wohnt etwas inne, das ihn immer wieder hervorbringt, auch wenn wir es gar nicht mitbekommen. Und ich finde, das ist etwas unglaublich Schönes. Der Segen ist da, ohne dass wir ihn wahrnehmen. Und warum ist es so? Um das zu verstehen, müssen wir einfach in die Bibel schauen und überlegen, wo begegnet uns der Segen eigentlich? Und das ist manchmal schon ein bisschen herausfordernd, bewusst die Bibel aufzuschlagen und nach Stichpunkten zu suchen. Nach Anhaltspunkten und nach Momenten, wo uns Dinge begegnen. Und wenn ich euch frage, wo ist denn die erste Nennung des Segens in der Bibel? Welche Stellen kommen euch dann in den Sinn? Ruft einfach mal rein. In der Schöpfung schon? Wo genau? Ja, wir wissen alle, dass der Segen da ist, ne? Aber jetzt, genau, wo ist denn diese Bibelstelle, wo es um den Segen geht, ne? Ja, spätestens der Mensch, genau. In der Schöpfungsgeschichte gibt es drei Stellen, in denen der Segen genannt wird. Drei Stellen. Der Segen begegnet uns auf der ersten Seite der Bibel. Und das ist spannend. Er begegnet uns am Ende der Schöpfungsgeschichte, als Gott den Schabbat schafft. Gott segnete den siebten Tag und nannte ihn heilig. Der Segen begegnet uns, als der Mensch auf die Welt kommt. Und der Herr segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Und es gibt noch eine Stelle davor. Der Mensch ist nicht der Erste, der gesegnet wird. Ein paar Verse zuvor, Genesis 1, 22, heißt es, dass Gott die Tiere auf die Welt bringt. Die Tiere des Landes, des Wassers, des Himmels. Und er stellt sie auf diese Erde und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Er segnete sie und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist die erste Nennung des Segens innerhalb der Bibel. Diese drei Stellen, die Segnung der Tiere, die Segnung des Menschen, die Segnung des Sabbats. Und das Spannende an dieser Stelle ist, meistens, wenn etwas das erste Mal genannt wird, dann passiert dort etwas. Etwas, das es von all dem zuvor unterscheidet. Es hat ja einen Grund, warum dieser Begriff oder dieses Ereignis dort das erste Mal genannt wird. Und das ist das Spannende herauszufinden, was ist denn jetzt so anders da, zu dem, was wir vorher gehört haben, dass jetzt hier auf einmal der Segen hineinkommt. Und diese Unterscheidung ist die, als Gott Himmel und Erde schafft, wirkt er in dieser Welt und er bringt alles wunderbar hervor. Er bringt die Erde, den Himmel, Sonne, Mond und Sterne, die Pflanzen, die Gebirge, die Flüsse, all das bringt er hinein. Und als er jetzt hinaufschaut auf diese Welt, siehe, es war alles gut, das sagt die Bibel. Aber es ist noch etwas, das fehlt. Und es beginnt damit, dass die Tiere auf diese Erde kommen und Gott sieht hier diesen einen Unterschied zu dem, was vorher passiert ist. Als die Tiere auf diese Welt kommen, kommt das Leben auf diese Welt. Das, was in dieser Schöpfung lebendig ist und sich von den Pflanzen, von den Gebirgen, von den Flüssen, ja von den Gestirnen, von allem unterscheidet, ist das Leben. Bonhoeffer drückt es so schön aus. Er sagt, Gott schaut auf diese Welt und er sieht alles, was geschaffen ist. Er sieht aber auch, dass alles, was geschaffen ist, ihn eben nicht lobt und preist durch das Leben, sondern in dem Sinne ist alles tot. Und Gott will aber nicht Herr sein einer toten, ihm unterworfenen oder ewig unveränderlichen Welt. Eine Welt, die immer so bleibt, wie sie ist, wo die einzige Bewegung und die einzige Dynamik in dieser Welt die Flüsse sind, die von der Quelle zum Meer fließen, sondern er will mehr. Gott will der Herr sein des unendlich gestaltigen Lebens. Also bringt er das Leben in diese Welt. Zuerst in der Form von Tieren und dann in der Form des Menschen. Die, die dafür geschaffen sind, das Leben zu haben, es fortzuführen und zu mehren. Das ist das, was gesegnet wird. Weil Gott weiß, wie empfindlich, wie zerbrechlich und wie sensibel das Leben ist, das wir alle gerade hier erleben. Weil er weiß, wie empfindlich es sein kann, wie viel es braucht, damit das Leben nicht nur entsteht, sondern erhalten bleibt, damit es geschützt ist, damit es lebenswert ist. Und weil er weiß, wie viel notwendig dafür ist, dass Leben nicht einfach so entsteht und da ist, sondern dass es so viel drumherum braucht. Deswegen spricht Gott seinen Segen in diese Welt. Was der Segen ist, ist das Versprechen Gottes an die Schöpfung, das Leben zu schützen und zu bewahren, das Leben hervorzubringen. Der Segen ist sein Ja an das Leben. Es ist die Zusage und das Versprechen Gottes, dass das Leben in dieser Welt seinen Platz hat, dass es hier hingehört und dass er es begleiten wird. Und darum, das hier ist meine Definition des Segens, diese Wortbuchdefinition. Der Segen ist das Vollumfängliche, das Unwiderrufbare. Und das unumstößliche Ja des Schöpfers zum Leben und der von ihm geschaffenen Ordnung. Im Segen erfahren wir das Ja Gottes zum Leben. Im Segen erfahren wir das Ja Gottes zum Leben. Und ganz konkret in unserem Leben. Der Segen führt uns vor Augen, was Gott mit uns vorhat. Der Segen spricht uns ganz persönlich an und er bewirkt in unserem Leben großartige Dinge. Und oftmals ist es so, dass wir es gar nicht mitbekommen und das ist das Spektakuläre an dem Segen, er wirkt, obwohl wir ihn nicht mitbekommen. Und darum ist diese zweite Frage, die es geht, so wie zeigt sich das in unserem Leben? Und dafür schauen wir uns kurz die ursprünglichen Begriffe des Segens an, die sehr viel darüber verraten, was Gott eigentlich in unserem Leben bewirkt. Und es gibt zwei Ursprachen der Bibel, das eine ist das Hebräische, das andere ist das Griechische. Für alle, die überlegen, Theologie zu studieren, so ein bisschen Grundwissen der Ursprachen. Das untere ist das Griechische, Eulogeo. Und der obere Begriff, das Hebräische, man liest es von rechts nach links, ist das Wort Berach. Und diese beiden Begriffe werden verwendet in der Bibel, um den Begriff des Segens auszudrücken. Und sie haben Wirkung auf uns heute. Und das hat was mit diesen zwei Worten zu tun. Ich beginne mit dem unteren Wort, damit wir verstehen, was das heißt. Eulogeo sind zwei Silben. Eu ist das griechische Wort für gut und logeo von logos, dem Wort, reden. Eulogeo bedeutet so viel wie gut reden. Und das ist so ein bisschen dieses, was wir vorhin hatten als Definition. Ich weiß nicht mehr genau, wer es genannt hat. Segen, wir haben dann ganz oft diesen Eindruck, es ist ein Zuspruch an uns. Es ist so dieses Gottes Wort, das in unser Leben hineinkommt. Und das stimmt, zum Teil. Es verbirgt sich aber noch mehr dahinter. Der Segen ist ja etwas, das von Gott ausgeht und von Gott in unser Leben hineingesprochen wird. Und jetzt muss man immer so ein bisschen diesen Schöpfungsbericht im Hinterkopf haben. Wenn Gott derjenige ist, der jetzt Gutes spricht, dann hat das eine Bedeutung. Weil wenn Gott redet, dann verändern sich Dinge. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Wenn Gott sagt, die Erde soll entstehen, dann entsteht die Erde. Wenn Gott Dinge spricht, verändert sich die Welt. Wenn jetzt hier steht, Gott spricht in unser Leben, dann heißt es nicht einfach nur, er steht an der Seite, klopft mir auf die Schulter und sagt, ja, ich weiß, alles schwierig, aber alles wird gut. Sondern Gott steht an meiner Seite und sagt, ich sage dir zu, dass Gutes passieren wird. Ich sage dir zu, dass dein Leben es wert ist. Wenn Gott mein Leben gut spricht, dann verändert sich mein Leben. Nicht aufgrund dessen, wer ich bin oder was ich verdient habe, sondern aufgrund dessen, dass Gott in meinem Leben wirkt. Das Besondere an dem Segen ist, dieser Zuspruch, dass Gott an meinem Leben Interesse hat, das ist mehr als einfach nur eine Segenskarte, die ich mir ziehe und damit ein gutes Gefühl habe. Es ist Gottes Versprechen, dass er mich und mein Leben sieht, dass es ihn interessiert, was mit meinem Leben passiert und noch mehr, dass es ihm wichtig ist, dass mein Leben existiert. Gott schaut mich an, mein Leben, meine Herausforderung, meine Hürden und er sieht das alles und sagt, und ich sage dir, es ist es wert, gelebt zu werden. Ich sage dir, es ist gut, dass du da bist und ich stehe an deiner Seite in diesem Leben. In allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten, aber auch in all dem Guten, was passiert, weil dein Leben es wert ist, weil dein Leben liebenswert ist, weil du es mir wert bist. In diesem Moment wird der Segen zu Gottes Zusage an mich ganz persönlich. Gott sieht mich an. Und sagt, du bist es mir wert. Das allgemeine Ja des Schöpfers wird zum ganz persönlichen und innigen Ja zu meinem Segen. Und da, wo ich das erfahre, da, wo ich es erlebe, da, wo ich diesen Moment der Begegnung mit Gott erfahre, dort wird Segen deutlich. Dort wird Segen spürbar und fühlbar. Und dort erkennen wir die Bedeutung des hebräischen Wortes Berach, das übersetzt werden kann mit Knien, auf die Knie gehen. Oder, wie wir es heute übersetzen würden, mit dem Begriff des Lobens. Weil es ist dieser Moment, wo ich Gottes umfängliche Liebe und Annahme erlebe. Wo ich merke, dass er für mich ist. Ohne Fragen, ohne Bedingungen, ohne irgendwelche Hindernisse. Dass er für mich ist. Das sind die Momente, wo mir seine Größe bewusst wird. Wo ich überwältigt werde von dieser unendlichen Liebe, von dieser unverdienten Gnade, von all dem, was Gottes Größe in meinem Leben bewirkt. Das sind die Momente, in denen wir allzu oft auf die Knie gehen, weil wir gar nicht anders da können, weil uns der Moment der Begegnung mit seiner Größe dorthin bringt. Nicht, weil wir gezwungen sind, sondern weil es uns so sehr bewegt, weil es uns oft überfordert, überwältigt, weil es uns in Staunen versetzt und wir gar nichts anderes tun können, als auf die Knie zu gehen und ihm zu danken. Diese Momente, in denen uns klar wird, was Gott in unserem Leben bewirkt, was er mit uns vorhat und was er durch uns bewirkt, sind die Momente, in denen wir merken, dass der Segen uns zu ihm zurückbringt. Dass das, was er in unserem Leben bewirkt, unsere Aufmerksamkeit auf ihn zieht. Der Segen ist der Moment, wo wir anfangen zu danken, was Gott in unserem Leben und im Leben anderer vollbringt, bewirkt, was er Großes tut. Der Segen ist ein Moment der Beziehung. Der Segen ist, wenn Gott in unserem Leben Dinge hervorruft, und wir zu ihm kommen, um mit ihm darüber zu reden. Und in diesem Moment entsteht eine Beziehung zwischen ihm und mir. Eine Begegnung, ein Moment, der das Leben verändert. Und das ist der letzte Punkt, der mich dorthin bringt. Der Segen wird dann nämlich zu einer Aufgabe und zu einer Berufung. Gottes Segen, Gottes Ja für das Leben gilt nicht uns Christen ganz speziell. Der Segen Gottes wirkt in dieser Welt. Es ist das Ja zum Leben. Ob wir nun an ihn glauben oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Gott segnet Menschen, ob sie glauben oder nicht. Und wisst ihr, das ist etwas unglaublich Gutes, weil es bedeutet, dass nicht wir das Leben im Griff haben, sondern Gott allein. Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die an Gott glauben und Menschen, die nicht an Gott glauben? Diejenigen, die an Gott glauben, vertrauen darauf, dass die Segensspuren, diese Momente der Begegnung im Leben sichtbar und greifbar werden. Menschen, die an Gott glauben, halten die Augen offen nach diesen Punkten, wo Gott sich in unserem Leben und auch im Leben derer, die nicht an ihn glauben, trotzdem sichtbar werden. An Gott zu glauben bedeutet, offene Augen zu haben für den Segen, der sich tagtäglich hunderttausendfach, millionenfach einfach abspielt. Und so ein bisschen den Eindruck zu gewinnen, zu sagen, wenigstens ein paar von diesen Momenten, wo Gott wirkt, zu erkennen und zu sagen, schau, hast du gesehen, wie Gott da gewirkt hat? Und ich verspreche euch, wir alle verpassen mehr dieser Segensmomente, als wir wahrnehmen. Weil Gott so viel größer und besser ist, als wir uns vorstellen können. Und das, finde ich, ist eine unglaublich schöne Aussicht. Aber deshalb den Tag zu erleben und so ein bisschen die Augen offen zu halten für diese kleinen Segensspuren in meinem Leben und in dem Leben anderer. Und dann darauf hinzuweisen, schau, was Gott tut, auch wenn wir gar nicht damit rechnen, auch wenn wir es gar nicht erwarten. Das verändert unser Leben und das Leben anderer. Und darum sendet uns Gott in diese Welt. Und wenn er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, dann sagt er, ich gehe mit dir in diesen Alltag. in diese Welt hinaus, die so oft über dieses Leben diskutiert und in denen es so viele Momente gibt, in denen das Leben schwer und herausfordernd und einsam und verzweifelnd ist. Und in dem es so viel Platz für Menschen gibt, die sich für dieses Ja Gottes an das Leben in dieser Welt stark machen. Und darum sendet Gott uns aus in diese Welt mit diesem Auftrag und sagt, ich möchte nur, dass du es weißt, wie viel ich wirke. Ich möchte, dass du deine Augen offen hältst und du wirst sehen, wie ich bei dir und bei anderen wirke. Lasst uns anfangen, diese Segensspuren im Leben zu entdecken, anzusprechen und auszudrücken und zu entdecken, wie Gott in dieser Welt wirkt. Wenn wir am Ende des Gottesdienstes uns unter seinen Segen stellen, dann ist es nämlich eben genau das. Wir gehen aus diesem Gottesdienst, wo wir eine Stunde oder etwas mehr Zeit mit ihm ganz intensiv verbringen, wo wir uns ausstrecken nach ihm und gehen hinaus in die Welt. Wir gehen nicht dorthin einsam und allein oder auf uns gestellt. Wir gehen dorthin, weil Gott uns in dieser Welt haben will. Als Spurensucher, als Entdecker, als Segensträger und als Segensspender. Der Segen am Ende des Gottesdienstes ist nicht einfach das Ende des Gottesdienstes. Es ist nicht das Signal, dass wir jetzt aufstehen dürfen, weil der Gottesdienst vorbei ist. Der Segen am Ende des Gottesdienstes ist der Anfang unserer Woche. Der Anfang unserer Aufgabe, diese Welt anzusprechen und für sein Reich zu öffnen. Und deshalb stellen wir uns am Ende des Tages unter seinen Segen, um zu empfangen, was er uns für diese Woche mitgeben will. Der Segen ist mehr als der Abschluss des Gottesdienstes. Er ist das Leben, er ist die Zuwendung, er ist Mehrung, er ist Kommunikation. Alles in ihm ist darauf ausgerichtet, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu betonen. Mit uns und mit all den anderen, die draußen in dieser Welt sind. Unseren Nachbarn, unserer Familie, unseren Freunden, unseren Kollegen, der Person, die mir im Bus begegnet. Im Segen erfährt der Mensch Gottes Dienst an ihm. Ich würde mir wünschen, dass wir diese kommende Woche, diese segensreiche Zeit des Urlaubs und der Ferien, versuchen genau unter diesem Bewusstsein anzugehen und zu entdecken, was Gott für uns, aber auch für andere bereithält. Vielen Dank euch. Und damit sind wir wirklich schon am Ende des Gottesdienstes. Ich darf mit uns gemeinsam noch beten. Ich werde es mit dem Vater Unser abschließen und dann direkt in den Segen übergehen. Jetzt zwei Sachen. Einfach mal zum Abschluss. Heute mal ein bisschen anders da. Es geht um Segen und ist ganz bewusst. Deswegen, ich habe einen besonderen Segen vorbereitet, sage ich gleich was dazu. Das Vater Unser ist eines der schönsten und umfassendsten Gebete, das uns gegeben ist. Übrigens ein Ausdruck von extrem viel Segen, das in dieser Welt groß wird. Und darum will ich euch zu zwei Sachen einladen, oder drei Sachen. Das erste ist, wenn wir das Vaterunser beten, lasst es uns heute mal bewusst beten und achtet mal darauf, was wir genau sagen. Wir sind ja heute bei dem Thema, ne, Containerbegriffe. Vaterunser, mal bewusst wahrnehmen, was beten wir eigentlich? Und wie zeigt sich darin Gottes Gnade für diese Welt? Das zweite ist, dazu möchte ich euch einladen, der Segen, der am Schluss dann kommt. Segen ist ein Geschenk, das wir empfangen, für das wir gar nichts tun können. Und das ist das Wunderbare daran. Gott hat so Freude daran, uns zu beschenken, dass er es einfach macht. Wir werden totgeworfen mit seiner Liebe. Und wir dürfen das auch mal empfangen. Und eine der schönsten Sachen beim Segen, finde ich, ist immer die. Segen ist ein Geschenk. Und kennt ihr kleine Kinder, wenn die Geburtstag haben oder Weihnachten ist und die wissen, sie bekommen Geschenke? Genau. Mach's mal vor, Joachim. Kleine Kinder, die wissen, dass sie beschenkt werden, die haben eine richtige Freude daran. Und das sieht man denen an, weil die eben nicht in der Ecke irgendwie drauf warten, dass da jetzt wer kommt und dann stehen die und dann alles freundlich. Sondern Kinder, wenn dann die Tür klingelt, dann rennen die mit offenen Armen dorthin. Ja, und jetzt können wir darüber diskutieren, ob ich das gehört oder nicht, aber es ist vollkommen egal. Kinder erwarten den Segen mit offenen Händen. Die kommen an die Tür und freuen sich. Und ich will euch mal einladen heute, lasst uns den Segen heute doch mal so empfangen. Wir sind doch seine Kinder. Und er hat was Spektakuläres für uns vorbereitet. Ich lade euch ein, wenn wir zum Segen jetzt gleich aufstehen, haltet mal eure Hände hoch und empfangt, erwartet, was Gott euch in die Hände legen will. Und ich habe einen besonderen Segen vorbereitet. Er nennt sich ein afrikanischer Segen. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon. Für alle anderen ist es was Neues. Er ist ein bisschen länger. Ich werde ihn langsam durchgehen. Und er wird so ein paar Punkte unseres Körpers ansprechen. Und wenn ich das dann sage, und dann dürft ihr die Hände hochhalten und ihr dürft die Augen zumachen, dann sieht euch keiner links und rechts von euren Nachbarn, sondern ihr seid vor Gott alleine. Und dann spürt man in euch. Und wenn ich zum Beispiel davon rede, dass Gott unser Herz oder unseren Mund oder unsere Augen segnen soll, dann spürt doch mal kurz in euch hinein. Und haltet euch Gott hin und sagt, ja, das will ich auch heute. Okay? Diese drei Sachen. Vater unser bewusst wahrnehmen, Hände ausstrecken und sich bewusst darauf einlassen. Und jetzt bitte ich euch, steht auf. Ich bete mit uns, leite über zum Vater unser und dann geht's direkt in den Segen. Großer Gott, und so stehen wir vor dir mit offenen und leeren Händen und erwarten, was du für uns bereithältst. Herr, ich bin davon überzeugt, der Segen, den du in diese Welt aussprichst, den werden wir erleben, den werden wir erfahren und wir werden ihn entdecken in unserem Leben und im Leben anderer. Und darum bitte ich dich jetzt schon, Herr, mach du uns offen in unseren Herzen, in unseren Augen, in unseren Ohren, dass wir entdecken, was du in dieser Woche mit uns, durch uns, für uns, aber auch als uns, als Zuschauer einfach vorbereitet hast. Herr, ich freue mich auf diese Woche und bin gespannt, was du uns bereithältst. Und Herr, bevor wir in diese Woche gehen, legen wir dir alles hin, was uns gerade bewegt, was wir mitbringen, was uns auch in dieser Woche erwartet. Herr, du hast uns die Worte gegeben und darum bitten wir dich, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. Er schenke dir immer wieder die Gnade der Wüste, Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Und so segne und behüte euch der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Hoffentlich bis bald.